Herzlich willkommen zu Brustkrebs, alles was zählt, dem Podcast der Stiftung Mamazentrum Hamburg. Mein Name ist Julie Wiemann. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Viele Patientinnen stellen sich während ihrer Brustkrebstherapie die Frage, was kann ich selbst tun? Wie kann ich Nebenwirkungen lindern, meine Lebensqualität verbessern und aktiv zu meiner Genesung beitragen? Zusätzlich zur schulmedizinischen Behandlung. Genau hier setzt die integrative Onkologie an. Sie verbindet klassische Krebstherapie mit ergänzenden Methoden wie Bewegung, Akupunktur, Achtsamkeit oder Ernährung. Welche Ansätze sind wissenschaftlich fundiert und wie können diese konkret in den Alltag integriert werden? Darüber spreche ich heute mit Dr. Olaf Katzler, leitender Arzt am Mamazentrum Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Katzler. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind.
Vielen Dank für die nette Einladung.
Wir sprechen heute über die integrative Onkologie und lassen Sie uns mal ganz allgemein starten. Was ist denn integrative Onkologie und wie ergänzt sie die klassische Krebstherapie?
Das haben Sie im Prinzip ja damit schon fast erklärt. Es ist im Prinzip eine Ergänzung zu der klassischen Schulmedizin. Das heißt eben ganz eindeutig, dass die integrative Onkologie nicht alleine gegeben wird. Also es ist nicht entweder oder, sondern die Sachen gehören zusammen. Und vor allen Dingen in der Prävention spielt es aus meiner Sicht eine große Rolle, aber natürlich auch in den therapeutischen Maßnahmen, die wir heute durchführen mit den Patienten, ist es auch ganz wichtig, das mit hinzuzufügen.
Und warum suchen so viele Patientinnen nach ganzheitlichen Ansätzen? Was steckt hinter diesem Bedürfnis?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich glaube, es gibt einfach einen kompletten Wandel in den letzten 20 Jahren. Also vor über 20 Jahren war das eigentlich so, der Arzt hat, was der Patientin gesagt, die hat es dann durchgeführt oder hat durchführen lassen. Und mittlerweile ist es eben so, dass die Patienten dann auch fragen, was kann ich dazu beitragen? Was kann ich machen? Was kann ich danach machen? Und das finde ich auch einen richtigen Ansatz, den die Patienten haben. Und deswegen kommen natürlich immer mehr diese Fragen auf, welche Therapien sind im Anschluss oder mittendrin für mich das Richtige und was kann ich dazu beitragen?
Einfach selber aktiv werden kann und merkt, okay, ich habe in irgendeiner Weise einen Einfluss oder ich kann einfach proaktiv was
tun. Genau.
Sie hatten gerade schon gesagt, Prävention. Ich würde trotzdem gerne nochmal darauf eingehen, in welchen Phasen der Erkrankung, also Prävention, Diagnose, Therapie oder Nachsorge, können denn integrative Ansätze besonders helfen?
Ja, eigentlich in jeder Phase. Also es ist ganz wichtig, natürlich die Chemotherapien bzw. Antikörpertherapien, die wir heute so durchführen, haben natürlich auch eine gewisse Art von Nebenwirkung. Die können durch solche Sachen gelindert werden. Im Anschluss nach der Therapie ist es auch so, dass die Patienten natürlich dann auch wieder Hilfe brauchen, also in der Prävention. Was kann ich tun? Also das fängt an bei der Ernährung, das fängt an beim Sport, das geht weiter über die Psyche. Also viele Sachen, die man da einfach gut mit integrieren kann.
Dann lassen wir uns mal konkret werden, was kann integrative Onkologie im Alltag denn bewirken? Viele Patientinnen leiden unter Nebenwirkungen wie Fatigue, Übelkeit, Schlafstörungen. Wie können integrative Ansätze hier helfen?
Also genau das, was Sie eben natürlich sagen. Wir haben natürlich erstmal so einen gewissen Wandel eben auch in den therapeutischen Maßnahmen. Die Therapien haben sich geändert, die Chemotherapien haben sich geändert, die neu gewonnenen Antikörpertherapien sind viel komplexer geworden und machen natürlich auch eine andere Art von Nebenwirkungen. Natürlich die Übelkeit, dieses Erbrechen, was so klassisch früher war in der Chemotherapie, das haben wir heute durch Medikamente eigentlich gut im Griff, das ist nicht mehr so das Problem. Aber diese neuen Sachen wie zum Beispiel Fatigue-Syndrom, was Sie vorhin erwähnt haben, das sind natürlich Sachen, die natürlich grundlegend die Patienten beeinflussen. Und wenn ich da zu schlecht bin, einfach mit meinem Fatigue, dass es mir einfach so schlecht geht, dann hat das natürlich wieder Auswirkungen auf meine therapeutischen Maßnahmen, dass ich sage, ich breche eher ab oder ich verzögere die Therapie. Und das kann man natürlich mit Therapien, mit der integrativen Onkologie sehr, sehr gut unterstützen.
Welche Methoden sind denn wissenschaftlich am besten belegt und wo ist die Studienlage vielleicht noch dünn?
Also es gibt einige Mikronährstoffe, also zum Beispiel Vitamin D, das Selen. Das sind so Sachen, die man unbedingt mit einbauen sollte in die therapeutischen Maßnahmen. Man sollte halt immer, bevor man den Leuten irgendwas gibt, erstmal messen. Das ist für mich immer das A und O, dass man nicht sagt, so, wir haben Gießkannenprinzip, jeder Patient kriegt die gleiche Medikation, sondern muss gucken, wo sind die Defizite und die muss ich praktisch ausgleichen.
Ja.
Also das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also der ganze Mikronährstoffbereich, der häufig defizitär ist, während der Chemotherapie, auch schon vor der Chemotherapie, um ihn einfach dann wieder auszugleichen. Dann gibt es natürlich eben auch natürlich die Ernährung. Auch da kann man gute Unterstützung geben. Das wäre für mich auch mal nochmal der zweite wichtige Punkt. Dritter Punkt ist nochmal ganz wichtig, auch das darf man nicht unterschätzen, ist der Schlaf. Mhm. weil die Patienten brauchen einfach einen guten Schlaf, um auch wieder zu regenerieren. Das brauchen sie auch dann in der Prävention, ganz wichtig, weil wir häufig natürlich eben vom Sympathikus gesteuert sind. Das heißt immer, also wir sind immer praktisch auf, wie soll ich sagen, nicht Angriff, das hört sich jetzt blöd an, sondern mehr oder weniger, dass wir sind immer auf Vollpower gesteuert. Wir brauchen immer wieder die Entlastung, wir brauchen mal wieder den Parasympathikus, dass wir ein bisschen runterfahren wieder. Und wenn ich einfach vom Sympathikogen so gesteuert bin, dann ist natürlich mein Schlaf wieder schlechter. Dann bin ich so aufgeregt, dass ich gar nicht ins Bett komme. Also auch der Schlaf spielt auch eine große Rolle. Dann natürlich die Bewegung. Auch da kann man natürlich den Patienten einfach gute Tipps geben, wie sie sich bewegen sollten. Aber das spielt halt immer so die Sachen zusammen. Das bringt jetzt natürlich nichts einem Patienten, der 140 Kilo wiegt, noch nie Sport gemacht hat und sagen, sie müssen ab heute Sport treiben.
Ja,
auch während der Chemotherapie.
Ja.
Sondern das muss man auch da wieder individuell anpassen an die jeweiligen Patienten.
Gibt es denn Ansätze, die viele vielleicht gar nicht kennen, die aber doch auch wirksam sind?
Ja, das sind ja schon diese Sachen, die wir eben schon besprochen haben. Also es wird aus meiner Sicht viel zu wenig auf die Mikronährstoffsituation der Patienten eingegangen. Mhm. Zumal wir genau wissen, dass es in der Regel, wie gesagt, schon meistens bevor die Therapie anfängt, schon Defizite bei den Patienten gibt im Blut, was nachweisbar wäre.
Ja.
Und da wird eigentlich viel zu wenig drauf eingegangen.
Wie kommt das?
Das ist ein grundsätzliches Problem. Die Ausbildung hängt einfach hinten hinterher, muss man sagen. Also wer interessiert sich für Mikronährstoffe? Also ich höre das immer wieder. Nehmen wir mal das beste Beispiel, ist das Vitamin D, was ja jedes Jahr immer wieder in schlechte Presse kommt. Wir brauchen kein Vitamin D, es ist alles gut. Essen Sie einfach gesund. Das geht überhaupt nicht, das können wir gar nicht. Und wir leben hier in den Breiten in Hamburg hier oben. Da haben Sie von September bis April kriegen Sie gar kein Vitamin D über die Sonne. Auch wenn die Sonne mal scheinen sollte im Winter.
Ja. Und auch ganz wichtig, was kann denn integrative Onkologie nicht leisten? Wo liegen die Grenzen?
Was sie nicht leisten kann, ist klar, ist ein klassischer Ersatz der Schulmedizin, dass man sagt, machen Sie einfach integrative Onkologie und Sie brauchen keine Schulmedizin. Das ist völliger Quatsch. Und das sollte man auch nicht tun.
Das heißt, es ist einfach ergänzend.
Genau.
Ja. Dann würde ich jetzt sehr gerne, wir haben schon viele Sachen angesprochen, da einen jeweiligen Deep Dive machen, um die ganzen Themen nochmal verständlich zu beleuchten. Viele Patienten fragen sich, wo fange ich denn jetzt eigentlich an und was passt genau zu mir? Starten wir mal mit der Bewegung. Die gilt ja eigentlich als Goldstandard. Warum ist das so und was bewegt sie körperlich und psychisch?
Auch da muss man natürlich immer wieder individuell aufpassen, wie stelle ich den Patienten jeweils ein. Aber die Bewegung ist insofern ganz wichtig, weil das größte endokrine Organ, was wir in uns haben, das ist die Muskulatur.
Mhm.
Und diese Muskulatur muss ich im Prinzip immer wieder zur Arbeit anregen.
Ja.
Wenn ich das nicht tue, dann passiert eben nichts mehr. Dann wird der Muskel abgebaut. Ganz einfaches Beispiel. Man bricht sich ein Bein, legt sich ins Bett. Dann ist nach einer Woche der Muskel abgebaut im Oberschenkel. Also muss ich was
so
tun.
Schnell.
Ja, es geht relativ schnell, geht das. Weil der Körper ist ganz einfach. Der sagt, also du bewegst den Muskel nicht, also dann brauchst du ihn nicht.
Ja.
Also dann können wir ihn noch abbauen.
Ja.
Ganz einfach. Also muss ich was tun. Was ich super gut finde und was einfach was super gut ist für den Patienten und was sehr einfach ist, ist KIT. Was ist KIT? Kraft in der Dehnung.
Mhm.
Das heißt, ich kann Übungen machen mit mir selber ungefähr 20, 30 Mal am Tag, eine Minute bis zwei Minuten. Das heißt, ich habe eine Übung ungefähr von 20 bis 30 Minuten pro Tag, was man gut unterbringen kann, über den Tag verteilt. Und ich habe immer wieder praktisch eine Ansteuerung meiner einzelnen Muskeln wieder.
Wie kann ich mir das genau vorstellen?
Das ist so eine Mischung, muss man sagen, so zwischen Yoga und Dehnungsübungen. Und da gibt es so einige Bewegungen, die kann man dem Patienten relativ schnell beibringen. 4, 5 Sachen. Und dazu brauche ich nichts. Dann brauche ich nur meinen Körper. Das fängt morgens an beim Zähneputzen und hört auf abends, wenn ich mir abends die Zähne putze, bevor ich ins Bett gehe. Und das kann man über den Tag verteilt ungefähr 1 bis 2 Minuten jeweils machen. Und sehr, sehr effektiv.
Gibt es wahrscheinlich auch ein paar YouTube-Videos, die ich angucken kann.
Auf jeden Fall, ja.
Perfekt. Yoga, haben Sie gerade schon gesagt, ist ja auch wahrscheinlich ein Sport, der einfach sowohl körperlich als auch seelisch gut tun kann. Und aber auch Krafttraining hört man so oft. Was sagen Sie dazu?
Genau das Gleiche. Auch das Krafttraining ist sehr, sehr wichtig, weil ich auch dann wieder den Muskel wieder eben trainiere. Und Yoga hat natürlich noch eine zweite Komponente, weil sie natürlich den Parasympathikus aktiviert wieder. So ein bisschen in die Ruhe wieder reinkommen wieder.
Ja.
Ganz, ganz wichtig. Stimulierung, das vom Nervus vagus, einer der wichtigsten Nerven, den wir haben, einfach unser Hirnnerven, der dafür sorgt, einfach so, dass wieder so ein bisschen Ruhe reinkommt in den Körper, dass wir wieder ein bisschen in die Entspannung reinkommen.
Mhm. Viele Patientinnen kämpfen natürlich auch mit Schlappheit, Müdigkeit und denken dann auf der einen Seite, okay, ich soll mich bewegen, das ist gut für mich. Auf der anderen Seite habe ich gar nicht die Kraft dafür. Was empfehlen Sie diesen Patientinnen?
So viel wie möglich zu machen.
Mhm.
Und auch da wieder ganz wichtig, nicht die Leute einfach unter Druck setzen, weil die Leute sind häufig natürlich schon in dieser Angstsituation. Und wenn ich dann natürlich sage, sie müssen jetzt 25 Minuten das und das pro Tag machen und dann heute schaffen sie nur 20 Minuten, sind sie schon wieder in der Angst, ja, ich habe wieder zu wenig gemacht.
Also einfach auf den eigenen Körper hören, schauen, genau, was heute möglich
ist. Was ist möglich? Ja. Es gibt Tage, da wird es sicherlich besser sein. Es gibt Tage, die wirklich schlechter sind. Aber einfach dranbleiben, das ist ganz wichtig.
Thema Schlaf, haben Sie gerade schon genannt, ist sehr essentiell. Wie können Patienten zu einer guten Schlafroutine beitragen? Was kann man tun bei Schlafstörungen? Was sind da Ihre Tipps?
Also wichtig ist, also ich würde erstmal so immer die gleiche Schlafenszeit benutzen einfach. Muss man, es gibt Leute, die haben so um 10 Uhr, manchmal einige um 11 Uhr und ideal ist, ungefähr mindestens 7 Stunden zu schlafen, um so richtig zu regenerieren. Was kann man dazu geben? Also ganz wichtig ist einfach im Schlafzimmer kein Fernsehen. Warum? Häufig ist es Blaulicht das Problem einfach und durch dieses Blaulicht ist es so, dass einfach das Melatonin wiederum runtergefahren wird, so das, was wir nachts eben brauchen. Was super ist, ist auch, dass man ein bisschen Magnesium abends nochmal dazu nimmt. Ich würde da in der Regel ein Magnesiumtrionat empfehlen. Warum? Trionat-Taurat, das sind Magnesiumsalze, die über die Blut-Hirn-Schranke gehen und dafür sorgen einfach, dass das Gehirn praktisch entspannt, die Gefäße entspannen einfach. Warum das Ganze? Weil, das hört sich manchmal ein bisschen extrem an, aber im Schlaf ist es so, in der Tiefschlafphase schrumpft unser Gehirn.
Ja.
Das heißt, es wird ein bisschen kleiner. Man denkt immer, das Gehirn ist ganz klein. Nein, nein, das schrumpft einfach ein bisschen, damit die Sachen praktisch abfließen können. Und das gibt für uns einfach Entspannung. Und das sind zum Beispiel ganz wichtige Punkte, gegebenenfalls ein bisschen Melatonin dazu nehmen. Was man auch gut machen kann, ist die Essenzen von der Silberlinde dazu zu nehmen. Die Silberlinde verfügt praktisch über Mechanismen, die GABA-Rezeptoren aktivieren, das dazu führt einfach, dass wir auch da wieder Entspannung können.
Kommt man im Reformhaus?
Das bekommt man in der Apotheke.
Ah ja, okay.
Das sind so Tropfen, die kann man abends dann, bevor man ins Bett geht, kann man die ins Wasser nehmen. Das Trinken dazu, ein bisschen Magnesium, ein bisschen Melatonin dazu. Und dann kann man zum Beispiel, kann Sachen kombinieren. Man kann, wenn man das mag, mit einer Schlafbrille schlafen, damit eben die Dunkelheit, das ist eben auch ganz wichtig, dass das Schlafzimmer dunkel ist.
Und relativ kühl, richtig?
Ja, und relativ kühl, genau. Das sind so Kleinigkeiten, die man machen. Und wie gesagt, wichtig, kein Fernsehen im Schlafzimmer.
Und kein Telefon kurz vorm Schlafen.
Genau.
Wahrscheinlich genau das Gleiche, dass man nicht Ewigkeiten scrollt. Und was ist jetzt mit Patientinnen, die wirklich an Schlafstörungen leiden, die nachts irgendwie aufwachen, Sorgen haben, Ängste haben? Was kann man da tun?
Naja, das ist auch häufig, ist natürlich auch, arbeitet häufig natürlich die Leber nachts. Und das führt natürlich häufig dazu, gerade wenn ich gerade eine Chemotherapie gehabt habe, dass das natürlich abends verarbeitet wird, in der Nacht verarbeitet wird und das natürlich zu Schlafstörungen dann führt. Da ist es auch nochmal darauf zu achten, natürlich, wie esse ich abends, wie spät ich esse ich abends das Ganze, also nicht zu spät essen, also abends keine Kohlenhydrate essen, das einfach so ein bisschen reduzieren. Die letzte Mahlzeit zwischen 6 und 7 Uhr, nicht später. Das sind so Sachen, die dann auch nochmal dazu beitragen, dass ich dann einfach besser schlafen kann einfach. Und natürlich kein Alkohol abends trinken, natürlich.
Das Thema Achtsamkeit oder man kennt ja auch MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction oder auch gezielte Atemtechniken, auch bekannt unter Breathwork, sollen ja auch helfen bei Ängsten und Stress. Können Sie uns dazu was sagen und wie realistisch ist das im Alltag umsetzbar?
Ja, da gibt es natürlich wirklich auch tolle Studien drüber und es ist einfach großartig, weil man eben selber wieder mit sich selbst einige Sachen machen kann und die große Effekte haben. Warum? Weil auch da wieder der Parasympathikus wieder angeschmissen wird einfach. Und das ist eben ganz wichtig. Gerade bei der Atemtechnik ist ja in vieler Munde im Wim Hof, der das schon sehr, sehr extrem macht. Also bin schon sehr begeistert, was er macht. Aber das sind halt natürlich die Extremsituationen dann wieder. Aber solche Sachen kann man im Prinzip sehr, sehr gut mit einbauen, auch in das tägliche Leben. Man kann so Atemübungen machen. Man kann das zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen machen, bevor man ins Badezimmer geht. 10 Minuten Atemübung, 5 Minuten Atemübung. Bevor man abends ins Bett geht, kann man das nochmal machen. Man kann es praktisch auch in der U-Bahn machen mal, ohne dass jemand das mitbekommt. Und ich aktiviere wieder meinen Parasympathikus, fahre wieder so ein bisschen entspannen wieder ein bisschen.
Also Achtsamkeit, Atemtechniken.
Achtsamkeit ist ja was Grundsätzliches, was wir wieder lernen müssen einfach. Eins der A und O ist einfach die Achtsamkeit. Wir müssen wieder mehr auf uns achten. Wir müssen wieder im Hier und Jetzt wieder sein. Und wir sind natürlich dadurch durch diese ganzen Medienwelten, was gerade so in der ganzen Welt los ist, wir sind natürlich immer in diesem, da sind wir wieder im Sympathikus wieder die ganze Zeit wieder.
Total. Ja, und wie schafft man das, ist die große Frage, ne? Man weiß, dass so vieles gut ist, wie Achtsamkeit, aktiv im Moment sein. Die Umsetzung ist wahrscheinlich häufig das Schwierige.
Ja, man muss, glaube ich, so lernen, so einfach Routinen einzusetzen. Genau, was Sie vorhin gesagt haben, dieses Handy nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Man muss einfach, wir sind ja heutzutage immer erreichbar, überall erreichbar. Und das müssen wir einfach selber sagen, nein, das ist eben jetzt mal nicht so. Ich nehme das Handy mal nicht mit. Ich habe das mal nicht in der Tasche. Mhm. Und plötzlich merkt man, es funktioniert auch.
Ja, einfach häufiger mal den Stecker ziehen.
Genau.
Akupunktur wird häufig bei Nebenwirkungen wie Übelkeit, Schmerzen oder auch Hitzewallungen eingesetzt. Was sagt denn die aktuelle Forschung dazu?
Ja, da gibt es einige gute Daten nochmal drüber, die das eben noch gezeigt hat, wobei die Problematik der Übelkeit jetzt speziell bei der Chemotherapie deutlicher sich reduziert hat. Aber gerade solche Sachen wie Polyneuropathien und Fatigue-Syndrom zeigten einfach gerade mit der Akupunktur wirklich gute Erfolge.
Ja. Wie häufig sollte man das machen als Patientin? Und woran erkennt man auch einen seriösen Akupunkteur?
Also wir haben ja das große Glück, dass die Otto-Stiftung hier bei uns im Krankenhaus Frau Kirschbaum mit integriert hat und mitfinanziert hat. Wirklich was Großartiges. Mhm. Und natürlich, ist, wie gesagt, Frau Kirschbaum ist ja, würde ich sagen, einfach so eine Ikone in Deutschland für Akupunktur. Ja. Aber da braucht man nicht mehr zu fragen, ob sie gut oder schlecht ist. Also die ist, also das ist natürlich außergewöhnlich. Aber ansonsten ist es natürlich wahrscheinlich zur Mund-zu-Mund-Propaganda. Es gibt sicherlich eine ganze Menge gute Leute, die Akupunktur können. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die mal so am Wochenende so eine kurze Ausbildung gemacht haben. Das fordert schon sehr viele lange Ausbildungen natürlich. Akupunktur, wenn man sich allein mal die ganzen Meridiane anguckt, das ist ein so komplexes System, das kannst du nicht an 2 Wochen lernen.
Ja.
Da brauchst du Jahre dafür einfach.
Ganz praktisch, wie häufig sollte man eine Akupunktureinheit machen?
Also bei uns ist der Vorteil eben im Krankenhaus, dass ja die Patienten nach jeder Chemotherapiesitzung zu Frau Kirschbaum gehen können und dort eine Akupunktur kriegen. Das ist natürlich ideal, dass sie nach der Chemotherapie oder Antikörpertherapie einfach eine gleiche Akupunktur bekommen.
Total.
Oder 1-2 Tage später, das ist natürlich ideal.
Wir hatten es schon 2-fach angesprochen, aber ich möchte gerne nochmal intensiv darauf eingehen. Viele Patientinnen interessieren sich ja für Heilpflanzen auf der einen Seite, aber auch Nahrungsergänzungsmittel auf der anderen Seite. Gibt es Präparate, die nachweislich helfen oder auch schaden können? Vitamin D hatten wir schon. Also wo sollte man liegen bei dem Vitamin D-Wert?
Es gibt erstmal 2 Werte grundsätzlich vom Labor, je nach Labor. Das eine ist Nanogramm pro Milliliter, das andere ist Nanomol. Wenn man Nanomol hat, muss man das durch 2,5 teilen, dann komme ich auf Nanogramm. Oder mal 2,5 kommst du auf Nanomol. Mhm. Ich rechne am liebsten beim Nanogramm-Bereich, weil das ist immer am einfachsten. Da ist der Wert von 30 bis 100.
Okay.
Und optimal, muss man sagen, ist eigentlich für mich 60 bis 80 in diesem Bereich. Mhm. Weil dann laufen im Prinzip die ganzen Abwehrmechanismen am besten.
Okay.
Wenn man sich mal die Daten anguckt, die wir selber haben hier in der Klinik, wenn ich immer sehe, ich lasse das immer regelmäßig bei Patienten ja abnehmen, da sind die weit drunter. Es ist für mich keine Seltenheit, vor allen Dingen jetzt gerade in den Wintermonaten, dass Patienten im Bereich zwischen 5 und 10 liegen.
So niedrig.
So niedrig, ja.
Das heißt, Sie empfehlen alle Patienten, die zu Ihnen kommen, einmal testen lassen, gucken, wo man ist, dann substituieren.
Genau.
Und das auch einfach durchgängig.
Ja, also testen, dann substituieren, je nach Schweregrad dann auszugleichen, dann nach frühestens 6 Wochen wieder messen.
Okay.
Und dann nochmal zu gucken, bin ich gut oder bin ich nicht gut? Weil eins darf man nicht vergessen, dass ungefähr 1/3 der Patienten haben sogenannten Rezeptordefektmangel. Das heißt, ich muss da viel höher rangehen.
Ja.
Das häufigste Vitamin D ist das, was einmal pro Woche gegeben wird, 20.000 Einheiten. Und wir haben gesehen, dass es viel, viel effektiver ist, das jeden Tag zu geben.
Okay.
In der Regel braucht man auch K2 noch dazu und solche Sachen. Deswegen sollte man das also frühestens nach 6 Wochen kontrollieren und dann gucken, muss ich einfach noch höher oder niedriger gehen einfach.
Warum ist denn Vitamin D so essentiell?
Vitamin D ist ja eigentlich nicht nur ein Vitamin, es ist eigentlich auch ein Hormon, wenn man sich das mal genau anguckt. Und es hat eben viele Funktionen. Es steuert über 2000 Gene. Mhm. Das heißt, Vitamin D ist schlecht, wenn 2000 Gene nicht angesteuert. Es ist wichtig für das Gehirn, es ist wichtig fürs Herz, es ist wichtig fürs Immunsystem, für die Muskulatur und natürlich auch für den Knochen. Also es hat viele, viele Funktionen. Es ist auch wichtig für den Darm. Es ist wichtig für den Kalziumhaushalt. Es ist wieder so ein Allrounder, ist er. Und wenn der zu schlecht ist, sind natürlich viele andere Sachen auch runtergefahren.
Was ist mit Vitamin C? Oft hört man ja von hochdosierten Vitamin C-Infusionen, auch, glaube ich, während Chemotherapien. Was sagen Sie dazu?
Laut unseren Leitlinien nein. Es gibt einige Studien, die es mittlerweile gemacht haben. Sie haben sogar parallel auch zu Chemotherapien gegeben mit relativ guten Erfolgen. Ich würde das einfach so machen. Ich würde das immer nach der Chemotherapie geben. Also nach der Chemotherapie heißt für mich also frühestens 2-3 Tage nach der verabreichten chemotherapeutischen Maßnahme. Mhm. Oder ganz am Ende der Chemotherapie kann man das ohne weiteres geben. Auch da, ganz wichtig, wenn ich da in die Hochdosis wieder gehe, und Hochdosis heißt ja über 25 Gramm, sollte man unbedingt vor das die Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase testen, weil wenn die zu niedrig ist und ich gebe so eine Hochdosis Vitamin C, dann mache ich was Schlechtes, nämlich ich mache eine Hämolyse. Also muss man da so ein bisschen aufpassen. Und wenn man eine Hochdosis den Patienten gibt, also sagen wir 25, 30, 40, 50 Gramm, dann geht das in der Regel nicht nach einer halben Stunde, sondern das ist dann schon mindestens 1, 2, 3 Stunden dauert das dann ganz. Okay. Teilweise brauchen die auch Magnesium noch dazu. Das ist also relativ aufwendig und die Patienten sind dann auch richtig müde und kaputt danach.
Können Sie noch mal kurz erklären, was Hämolyse ist?
Hämolyse heißt einfach, dass die roten Blutzellen einfach, dass die kaputt gehen. Also das ist nicht ohne, deswegen muss man es kontrollieren. Ja. Ich persönlich habe noch nie eine Patientin gesehen, die einen Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel hat. Kostet ungefähr 8 € im Labor, solche Sachen zu messen. Aber auch wenn ich das nicht gesehen habe, sollte man das testen, ganz einfach.
Also auch da, Vitamin D, Vitamin C, was man auch einnimmt, vorher testen lassen.
Ja, genau. Und das Wichtigste, das für mich das Dritte ist nochmal ganz wichtig, ist das Selen.
Ja.
Und Selen sollte man eben auch testen. Und da gab es eben wirklich eine großartige Studie aus der Charité vom Professor Schaumburg, der gezeigt hat, dass unabhängig, und jetzt kommt es nämlich, unabhängig vom Tumortyp, welchen Brustkrebstypen ich habe, wir haben 18 verschiedene Typen, unabhängig von diesem Typ, wenn ich einen schlechten Selenwert oder Selenprotein P, das ist das Transportprotein, habe, habe ich eine schlechtere Prognose. Das heißt, den Tumortyp kann ich mir nicht aussuchen. Der ist da, der Selen kann ich verändern. Also verändere ich das doch, dass ich sage, ich kontrolliere das, bin ich zu schlecht, fahre ich es hoch.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Vitamin D, Vitamin C, Selen. Gibt es noch weitere Nahrungsergänzungsmittel oder vielleicht auch Heilpflanzen?
Omega-3, ganz wichtig. Mhm. Omega-3 hat natürlich auch mal den Effekt, es wirkt antientzündlich einfach. Ja. Man kann es ohne weiteres auch während der Therapie geben. Es beeinflusst nicht die Therapie, ganz im Gegenteil. Die Lebensqualität für die einzelnen Patienten ist deutlich besser. In Studien ist das nachgewiesen worden. Omega-3 gehört dazu. Wir leben hier im Omega-3-Mangelgebiet. Mhm. Wir leben im Selen-Mangelgebiet. Ja. Also wir leben im Sonnenmangelgebiet hier in Hamburg. Das sind alles Sachen, die wir unbedingt brauchen.
Gibt es denn irgendwelche Wechselwirkungen mit der Krebstherapie, die gefährlich sein könnten oder die man beachten sollte?
Also grundsätzlich darf man, egal welche Art von Medikamenten ich nehme, ob ich die Pille nehme oder die chemotherapeutischen Maßnahmen, sollte man keine Grapefruit nehmen. Mhm. Grapefruit, Pampelmuse, Bitterorangen haben eben Inhaltsstoffe, die Sachen in der Leber aktivieren, weil viele Sachen werden über die Leber verstoffwechselt, das dazu führen kann, dass gewisse Sachen schneller abgebaut werden und nicht mehr richtig wirksam sind oder langsamer abgebaut werden und in die Toxizität mehr reinkommen einfach. Also da muss man schon aufpassen. Also diese Sachen wie Pampelmuse, Grapefruit, Bitterorange sollte man nicht zu sich nehmen.
Was zahlt denn eigentlich die Krankenkasse oder was muss ich selber zahlen, wenn wir jetzt über diese ganzen integrativen Maßnahmen sprechen?
Also die Privaten zahlen die Blutabnahmen, die Kassen, die normalen Kassen zahlen eigentlich gar nichts. Wobei man sagen muss, wenn sie ein Defizit haben, gerade beim Selen, dann wird das in der Regel dann von den Kassen übernommen. Okay. Deswegen sage ich immer, es ist eigentlich gut, wenn sie jetzt einen schlechten Selenwert haben, dann wird das nämlich bezahlt. Das heißt also, wenn ich einen Wert von unter 100 habe, dann wird es bezahlt. Wenn ich einen Wert von 100 oder 101 habe, wird es nicht mehr bezahlt einfach.
Okay.
Also in der Regel, sagen wir, muss man sagen, sind das Sachen, die die Patienten selber zahlen müssen.
Ja.
Sag mal, das Vitamin D, ein gutes Vitamin D kostet ungefähr zwischen 30 und 40 Euro. Und damit kommt man in der Regel gut ein Jahr mit hin.
Okay, ja.
Also das ist aus meiner Sicht, ist das gut finanzierbar einfach das Ganze.
Darüber hinaus die anderen integrativen Maßnahmen wie Sportangebote oder vielleicht Breathwork-Sessions. Ist das auf Selbstzahlerbasis oder wie ist das als Brustkrebspatientin? Springt da auch die Kasse ein?
Also ganz, ganz wenig springt die Kasse irgendwann. Also muss man mit den Kassen nochmal sprechen dann separat. Aber in der Regel ist es auch so wie auch Osteopathie oder solche Sachen, werden manchmal von einigen Kassen zum Teil übernommen für ein, zwei Sitzungen oder zum Teil übernommen. Aber in der Regel bei den normalen Kassen wird so gut wie gar nichts übernommen.
Viele starten ja motiviert und sagen, okay, ich möchte was auch für mich tun. Ich möchte Eigeninitiative ergreifen, damit es mir einfach besser geht. Aber die große Frage ist ja, bei all diesen Dingen, wie bleibt man denn eigentlich dran? Gibt es Rituale oder Routinen, die sich bewährt haben, gerade vielleicht auch, wenn die Therapie anstrengend ist?
Es muss einfach sein. Ich finde, das ist immer ganz wichtig. Und es ist ganz wichtig, finde ich, was Sie schon wieder gesagt haben, sind Rituale. Ich muss das praktisch so regelmäßig wiederholen, dass es dann drin ist. Ja. Und ich sage mal so solche Sachen wie, ich gehe regelmäßig schlafen um 11 Uhr. Ich mache morgens meine Atemübungen nach dem Aufstehen. Das sind Sachen, die dauern nicht allzu lange, die kann man gut mit einbauen. Ich mache meine HIIT-Übung, mache ich regelmäßig. Ich mache das morgens nach dem Aufstehen, mache ich erst die Atemübung, dann mache ich zwei HIIT-Übungen, dann gehe ich duschen, dann mache ich vielleicht nochmal kurz eine HIIT-Übung und dann geht's zum Frühstück. Es darf nur nicht zu komplex und zu aufwendig sein für den Einzelnen. Dann wird man schnell die Lust verlieren. Aber wenn ich solche Sachen mache, dass es einfach klein passt und ich sehe die Erfolge dabei, dann ist es super.
Also kleine Schritte, auf sich hören, gucken, was einem entspricht.
Und wenn ich heute mal irgendwas nicht schaffen sollte, dann schaffe ich das nicht. Dann bin ich nicht schlecht, habe ich auch nicht versagt. Das ist so ganz wichtig und trotzdem muss ich eben dranbleiben.
Ja, auf jeden Fall. Welche Methoden empfehlen Sie denn persönlich besonders? Ich weiß, Sie sind ein großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und von welchen raten Sie ab?
Die Nahrungsergänzungsmittel finde ich ganz wichtig. Also das ist auch bei mir mittlerweile ein Ritual morgens, das Vitamin D, das Magnesium. Ich merke eben auch, ich probiere das eben auch alles aus. Mhm. ich merke, wenn ich zum Beispiel abends kein Magnesium nehme, schlafe ich schlechter.
Ja.
Ich merke auch, wenn ich abends mal 2 Gläser Wein trinke, schlafe ich schlechter. Ja. Aber ich mache es trotzdem mal. Also so, das ist, ich finde eben so, das ist immer ganz wichtig, wir sind nicht päpstlicher als der Papst einfach. Das ist immer ganz wichtig. Ich würde von extrem abraten. Also ich würde jetzt keinen Ironman laufen und ich würde auch wahrscheinlich keinen Marathon laufen. Nee, da habe ich nie Lust so gehabt und das werde ich wahrscheinlich nie kriegen.
Ja.
Aber wenn diese Patienten das möchten und wenn sie dann sagen, plötzlich haben sie den Kick gekriegt und wollen Marathon laufen, um Gottes Willen, dann kann man das mal machen. Nur man muss auch sagen, solche Extremsportler-Geschichten, auch wie Marathon, wenn ich das, es gibt ja Leute, die laufen dann 2, 3, 4, 5 Marathone dann pro Jahr, denke ich, ist, glaube ich, das ist eher schädlich für den Körper wieder.
Ja. Also alles im Maße.
Immer Maße, ja. Immer Mittel da.
Ja. Zum Abschluss, was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der integrativen Onkologie in der Versorgung von Brustkrebspatientinnen?
Ich wünsche mir eigentlich eine neue Art von Ausbildung. Also ich glaube, wir sehen einfach, dass die Brustkrebserkrankung sehr, sehr komplex geworden ist. Und wir brauchen viel mehr Player, die mitspielen. Und Sportmediziner, dass die Leute richtig so mal eingestellt werden. Das sind Ernährungsmediziner. Das sind gute Zahnärzte, die dann für mich aus meiner Sicht eine große Rolle spielen.
Inwiefern?
Ja, weil Zähne einfach eine große Rolle spielen. Weil so zum Beispiel Amalgamfüllung, das sind toxische Sachen, die im Mund sind, die aus meiner Sicht da nicht hingehören. Dann muss man sehen, sind wurzelbehandelte Zähne. Auch das ist sicherlich ein Thema, worüber man diskutieren kann. Das sind so wichtige Sachen, auch die als Team insgesamt dazugehören. Insofern glaube ich, dass die Zukunft so sein sollte, dass es nicht nur der Gynäkologe, Onkologe ist und Strahlentherapeut, der die Patienten behandelt, sondern viel, viel mehr Leute. Und da brauche ich überall Experten, die sich da dementsprechend weiterbilden. Und das wäre eigentlich so mein Zukunftsprojekt, so für die nächsten 10, 15 Jahre, dass das so eintritt. Mhm. Dass man sieht, und ich glaube, man wird da eine ganze Menge Erfolge sehen. Und vor allen Dingen müssen wir zusehen, dass wir in die Prävention wieder reinkommen, weil die Frage ist, wie finanziere ich einfach die Medizin der Zukunft?
Natürlich. Ja. Glauben Sie, dass die Medizin sich dahin entwickeln kann? Zum einen zur Prävention und zum anderen, dass eben diese verschiedenen Bereiche zusammenarbeiten?
Das wird ein schwieriger Prozess werden, aber ich glaube, es ist ein Muss, weil wir sonst die Medizin einfach nicht mehr finanzieren werden können.
In diesem Sinne, Herr Dr. Kaster, herzlichen Dank für Ihre Offenheit und die vielen praxisnahen Einblicke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, integrative Onkologie zeigt, dass wir Brustkrebstherapie heute ganzheitlicher denken können. Der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen steht im Mittelpunkt. Ergänzende Methoden können helfen, Nebenwirkungen zu lindern und Kraft zu schöpfen. Vorausgesetzt, sie werden sinnvoll und gemeinsam mit dem medizinischen Team ausgewählt. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast@stiftung-mamazentrum.de. Alles Gute für Sie und bis zur nächsten Folge von Brustkrebs – Alles, was zählt.